Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, es ist wieder soweit. Der Monat März ist im Kommen und es begrüßen Sie recht herzlich zum Herzlichen
Bernd Sternahl
und Konstanze Holthoff. Und du hast wie immer interessante Themen aufgegriffen. Einmal den Erfinder der Dosenwürstchen.
Ja.
Ja. Und natürlich, wie sich das für Herzliches gehört. Da steht natürlich auch immer wieder die Natur im Mittelpunkt.
Ein bisschen was über die Natur heute,
ja.
Und zwar über die Ameisen und über unseren Waldbohnen.
Und das ist auch ganz interessant.
Denke ich mal.
Doch zuvor zur Einstimmung Musik, ja.
Aber fangen wir mal an mit dem Erfinder der Dosenwürstchen. Halberstädter Würstchen sagen sicherlich eben was.
Und ganz das bestimmt.
Schon seit 100 Jahren. Aber der Erfinder ist eigentlich recht wenig bekannt, muss ich sagen.
Ja.
Und man findet auch nicht so ohne weiteres was über ihn. Aber ich habe dafür auch für mein neues Buch Harzer Persönlichkeiten jetzt ausgiebig recherchiert. Und ich denke, es ist ganz interessant, solche Persönlichkeiten auch mal näher kennenzulernen.
Er hat ja in seinem Leben, hat das am Anfang nicht so einfach gehabt, aber dann ist ihm, hat das Glück auch ihn begünstigt.
Ja, damals bestanden halt auch noch ein paar Möglichkeiten mehr. Es war einfacher, sag ich mal.
Ja.
Ne? Gut, man musste viel arbeiten. Das
ja.
muss man immer, wenn man sich selbstständig macht.
Ja.
Aber mit irgendwelchen Ideen konnte man doch schon mehr bewerkstelligen wie heute. Der Erfinder der Dosenwürstchen ist also Friedrich Heine. Das ist von der Sache her kein Harzer. Der wurde am 13. Juni 1863 in Warendorf bei Magdeburg geboren. Da er aber im Grunde genommen sein ganzes Erwachsenenleben in Halberstadt verbracht hat und sich selber auch als Halberstädter gefühlt hat und unwahrscheinlich viel für die Vorharzstadt getan hat, denke ich mal, kann man ihn schon als Harzer durchgehen lassen.
Ja.
Das ist immer nur so eine Frage. Was soll's, wenn einer in Halberstadt geboren ist und nach kurzer Zeit weggezogen ist und nie wieder nach Halberstadt gekommen ist und wird dann als Harzer angesehen und jemand, der sein ganzes Leben in Halberstadt im Grunde genommen verbracht hat, nur weil er woanders geboren ist. Ich sehe ihn ganz einfach als Halberstadt.
Und er hat es ja selbst wohl auch so gesehen.
Er hat es auch so gesehen, ja, und hat sich da ja auch sehr engagiert. Ja, wie gesagt, er ist in Warndorf bei Magdeburg geboren, kam aus recht bescheidenen Verhältnissen. Sein Vater, der war mal Händler, hat dann durch irgendwelche Umstände seine beiden Pferde verloren und war nicht in der Lage, sich neue anzuschaffen und hat dann für ein paar Mark Wochenlohn als Knecht beim Bauern gearbeitet. Und das ging Friedrich Heine auch nicht anders. Er und seine Geschwister, die mussten dann auch häufig auf dem Gut mit aushelfen, um halt die Haushaltskasse ganz einfach ein bisschen auf. Und er berichtet dort selber in seinem Nachlass: Bei einem derart kargen Verdienst war natürlich bei uns Schmalhans Küchenmeister. Meine Mutter musste manchmal weder ein noch aus. Fleisch kam an Wochentagen überhaupt nicht auf den Tisch. Das Stückchen, das die Mutter sonntags kochte, durften wir Kinder zwar ansehen, im Übrigen lebte der Vater während der ganzen Woche davon. Und weiter berichtet er, dass er und seine fünf Geschwister sich vorrangig von Pellkartoffeln mit Öl und Zwiebeln und Mehltunke und manchmal ein, zwei Heringe als Leckerbissen begnügen mussten.
Mhm. Und das ist ja auch nicht so einfach, gerade wenn die Kinder heranwachsen.
Ja, das waren halt harte Verhältnisse,
ja,
das muss man mal so sagen.
Ja.
Da ging es wirklich mehr oder weniger nur um Sattwerden.
Hm.
Wohnen, ein bisschen notwendig sein, Kleidung und Essen und Trinken bei vielen.
Hm.
Über die schulische Ausbildung von Heine ist wenig bekannt, da er aber mit 16 Jahren sein Zuhause schon verlassen hatte, kann er nicht mehr als Grundschule oder wahrscheinlich die sogenannte mittlere Reife damals erreicht haben. Er ist dann in Nord- und Mitte Deutschland ziemlich weit rumgetingelt, hat in Braunschweig in der Bäckerei gearbeitet, in der Zuckerrübenfabrik in Magdeburg und dann in der Magdeburger Spirituosenfabrik. Und da ist ihm auch etwas passiert, was ihn auch nachhaltig geprägt hat. Sein Chef hat von der Spirituosenfabrik hat ihn dann losgeschickt, um in den Elbdörfern Schnaps zu verkaufen. Dabei wurde er dann von der Polizei angehalten und kontrolliert. Und dabei wurde festgestellt, dass sein Gewerbeschein nur für Preußen galt, nicht aber für Anhalt. Und er hat sich schon auf anhaltischem Gebiet befunden. Und nun hat er mit guter Miene versucht, den Polizisten davon zu überzeugen, dass er da nichts dafür kann, ne? Dass er das auch nicht gewusst hat. Ne?
Und
er
schreibt, wirklich so
er schreibt
sein,
da selber und berichtet über das Ereignis: Herr Wachtmeister, das geht doch mich nichts an. Das müssen Sie mit meinem Chef abmachen, der mich hierher geschickt hat. Was weiß ich davon, was für Preußen und was für Einheit gilt? Ich habe in der Schule gelernt, dass wir 1871 ein einziges Deutschland haben. Aber alle seine Beteuerungen haben ihm nichts genützt. Er ist dann am Ende vom Amtsgericht in Bernburg mit einer Geldstrafe von 200 Mark verurteilt worden, was eine Menge Geld damals war. Und da hat er jahrelang dran abgezahlt. Ja, er hat alles Mögliche weitere dann im jugendlichen Alter versucht und ist dann auf irgendeiner Weise nach Halberstadt gekommen.
Zum Glück.
Zu einem Fleischer Sackwitz und ist dort angestellt worden als Würstchenverkäufer. Man hatte damals die Idee, das ist ganz neu aufgekommen, dass man schöne, blitzende Würstchenkästen hatte, wo dann heiße Würstchen drin aufbewahrt wurden und die sollte er verkaufen in Halberstadt. Aber das lief überhaupt nicht gut anfangs. Und durch Zufall hat er dann nach einigen Stunden, nachdem er schon aufgeben wollte, ein paar Passanten getroffen, die ihm die ersten Würstchen abgekauft hatten. Und das hat ihm wieder ein bisschen Mut gegeben. Und dann hat er sich gedacht, Mensch, er war in einer unmittelbaren Nähe vom Bahnhof, gehst doch mal zum Bahnhof, da kommt gerade ein Zug an. Vielleicht sind ja die Reisenden interessiert an einem heißen Würstchen.
Und richtig.
Und das war eine gute Idee.
Ja. Ne?
Er hat also dort dann regelmäßig gestanden und hat seine Würstchen verkauft und das Geschäft, das lief äußerst gut für damalige Verhältnisse.
Ja, ja.
Wenn er schreibt, dass er für 30 Würstchen, die er verkauft hat, 50 Pfennig Umsatzvergütung erhalten hat, dann kann man sich trotz alledem vorstellen, wie wenig das war.
Ja, ja.
Dennoch muss er ein sehr sparsamer Mann gewesen sein, denn er hat nach ein paar Monaten sich schon dann den Anzug kaufen können und seinen Eltern von seinem ersparten Geld zuschießen können, damit die heizen konnten und dergleichen. Ja, und er hat dann immer weiter gespart und ist dann auch irgendwann auf die Idee gekommen, warum soll ich eigentlich mich hier nur herstellen und soll die Würstchen für andere verkaufen, für so eine karge Beteiligung. Warum mache ich nicht selber Würstchen? Und das war halt der entscheidende Punkt. Mhm. Auch den Mut dazu zu haben, gespart hat er sich was. Er hat sich dann eine kleine Werkstatt gemietet, hat sich von seinem Ersparten die nötigen Ausrüstungen gekauft, unter anderem, und hat dann angefangen, Würstchen zu machen. Und das lief von Anfang an gut. Wenn man bedenkt, dass er schreibt, damals hat ein Pfund Fleisch zum Würstchen machen ohne Knochen 50 Pfennig gekostet, dann steht das Ganze, sag ich mal, die Einnahmen auch wieder in einer anderen Realität, ja?
Ja, ja, ja.
Und er hat am ersten Tag schon 270 von seinen Würstchen verkauft. Und das Geschäft lief gut.
Ja.
Er konnte gut davon leben, er konnte mächtig was sparen, er hat dann geheiratet, er hat sich eine Frau gesucht, die ihm fleißig im Geschäft mit geholfen hat und so hat sich das alles langsam entwickelt. Er hat dann unter anderem für viel Aufsehen hier in Norddeutschland gesorgt, in Hannover, da war immer jedes Jahr eine Kochkunstausstellung und da hat er seine Frau hingeschickt und hatte zuvor eine 36 Meter lange Wurst gefertigt. Milch, die man dort dann warm und gemacht hat und zerschnitten hat. Mhm. Und das war eine kleine Sensation. Heute wäre das sowas, was fürs Guinness-Buch der Rekorde, sag ich mal. Ne? Und er hatte zunehmend mehr Interesse gefunden und ist denn schon zu so einer Art vorindustrieller Fertigung übergegangen, hat sich auch ein paar Fleischergesellen eingestellt. Das Geschäft lief gut. Er hatte Verkäufer, die jeden Tag gekommen sind und sich Würstchen abgeholt haben mit Kiepen und die dann zu allen möglichen Anlässen, nur Volksfesten und Schützenfesten oder auf anderen Veranstaltungen diese Würstchen dann auf eigene Rechnung verkauft haben. Ja, und dann hat er sich, wie gesagt, immer weiter vergrößert. Er hatte aber ein Problem. Die Würstchen damals sind sehr schnell verdorben.
Ja, und gerade im Sommer, wenn alle gerne draußen sitzen, ja, dann...
Ist das
ein echtes Problem? Im Winter ja denn weniger vielleicht.
Es war ja schon die frischen Würstchen zu transportieren, war schon ein Problem.
Ja.
Und dann hat er sich Gedanken gemacht, wie denn das Ganze, wie man da was ändern kann, wie man die haltbar machen kann, wie man das Ganze auch besser steuern kann, indem man halt, das wissen wir ja alle selber, ein Würstchen, was du einmal heiß gemacht hast, das kannst du über eine gewisse Zeit im Wasser liegen lassen, ne? Aber du kannst es schlecht wieder kalt werden lassen und wieder reinlegen. Ja. Ne? Naja, und er ist dann halt auf die Idee gekommen, Würstchen so herzustellen, dass sie in Dosen abgefüllt werden können und dann dort haltbar gemacht werden können. Und dass er dann je nach Bedarf Dosen mitnimmt und die aufmachen kann, wenn welche gebraucht werden. Und das war eigentlich eine ziemlich geniale Idee. Das hat zwar am Anfang alles überhaupt nicht geklappt, weil alles verdorben ist, wie das nun mal so ist. Er war da im Grunde genommen ein Erfinder. Ja,
und musste testen und probieren.
Ja. So, es gab kein Buch, wo er reingucken konnte und sagen, so muss ich das jetzt machen. Mhm. Ne? Und hat dann seine eigene Technologie entwickelt, um die Würstchen herzustellen, zu räuchern und dann in Dosen praktisch haltbar zu machen, zu verpacken. Das Ganze hat dann aber auch wieder zu Tiefschlägen geführt. Er berichtet von einem Ereignis, 26. Juni 1886, da wurde das Kyffhäuser Denkmal von Kaiser Wilhelm also eingeweiht. Und das war ein riesen Volksfest mit mehreren 10.000 Leuten. Und zu dieser Einweihungsfeier waren viele fliegende Händler da, die was angeboten haben und so weiter. Und er hatte sich dort auch hingestellt, hatte ein Zelt aufgebaut, ein großes, und hatte riesige Waschkessel angefahren, wo er dann für Tausende von Würstchen reingemacht hat, auch aus Dosen. Und dann kam auf einmal ein riesiges Unwetter. Und innerhalb von Minuten waren alle Besucher verschwunden. Alle Plätze waren leer, sein Zelt war weggeweht, seine gesamten Brötchen, schon alleine für weit über 300 Mark, waren durchgeweicht vom Regen und die Würstchen waren größtenteils verdorben. Aber wie gesagt, er hat auch dieses Ereignis überstanden. Na, er war ein bisschen deprimiert.
Er war ja wahrscheinlich auch schon richtig im Geschäft drin.
Trotz alledem weiter. Ja. Er hat zwar da mächtige Verluste erlitten.
Das kann heute auch passieren.
Er hat dann angefangen, neu zu bauen, vor dem Krieg, vom Ersten Weltkrieg, zuerst für 500.000 Mark, was ja für damalige Verhältnisse schon mächtig viel Geld war. Hat eigene Dosen hergestellt, Blechdosen, hat ein Verarbeitungswerk für Schafdärme, wissen vielleicht viele auch nicht, also diese richtigen, wie in der Würstchen, wie wir sagen, die dünnen, die kommen grundsätzlich in Schafdärme. Mhm. Dann hat er eine Räucherei gebaut, ein Kesselhaus und dergleichen. Aber dann kam auch schon die Kriegszeit und dergleichen und es war schwierig. Da er aber bekannt war, hat er alles auf eine Karte gesetzt und nochmal vor dem Krieg für über 12 Millionen Mark ein neues Werk gebaut, wo man vieles heute noch in Halberstadt von findet, ne? Dort bei Heine. Und es war alles richtig. so wie er es gemacht hat. Er hat zwar immer wieder Höhen und Tiefen, insbesondere in der Kriegszeit und in der Nachkriegszeit, Inflation und Wirtschaftskrise und so weiter erlebt, hat aber alles gut überstanden. Seine Technologie mit seinen Würstchen, die hatte bald einen Namen in der ganzen Welt. Und er hat auch in die ganze Welt zur damaligen Zeit schon verkauft.
Hat er noch ein Patent schon drauf gehabt oder sowas?
Ja, nicht. Also weiß ich nichts von, glaube ich auch nicht, dass er dann Patent gehabt hat.
Da fiel mir nur gerade
ein. Wer weiß, ob er sowas überhaupt gewusst hat, dass es sowas gibt, wie ich dir gesagt habe. Er hat ja nicht eine allzu hohe Schulbildung gehabt. Na, er war halt ein Praktiker, der unwahrscheinlich fleißig war, ne, und die Chancen, die sich ihm geboten haben, genutzt hat. Und so hat er ja schon 1914 700 Mitarbeiter beschäftigt.
Überleg mal, ja.
Die täglich etwa 400.000 Paar Würstchen hergestellt haben. Also, das ist heute alles nicht mehr so. Seine Fabrik hat im Grunde genommen alle Wirren der Zeit überstanden. Den Ersten Weltkrieg, die ganzen Wirtschaftskrisen, Inflationen dazwischen, den Zweiten Weltkrieg. Und danach wurde dann in der DDR die Firma Heine enteignet, ne? Und war dann ein VEB. Hat aber weiterhin Würstchen produziert. Und jeder, der aus der DDR kommt, der weiß, Halberstädter Würstchen waren da ganz was Besonderes, die man nicht so ohne weiteres kaufen konnte.
Ja,
und später dann in den 80er Jahren, als diese Delikatläden eröffnet wurden, dann gab es ja die dafür viel Geld im Delikatladen.
Ja.
Nach der Wiedervereinigung ist dann die Firma privatisiert worden, ist 1992 an einen Kaufmann aus Lehrte verkauft worden, der viel investiert hat dort und dessen Tochter heute das Unternehmen weiterführt. Mhm. Der Name besteht immer noch, aber heute ist es sicherlich drastisch schwerer, Erfolg zu haben, als es zur damaligen Zeit war.
Ja.
Aber der Name Halberstädter Würstchen ist so eng mit Halberstadt verbunden, ne? Und ich denke, wie gesagt, dass es daher mal einer Zeit war und noch interessant war, mal über ihn zu berichten.
Ja, das ist auch interessant, ja. Ja, es gibt immer wieder mutige Leute.
Die richtige Idee zur richtigen Zeit.
Ja,
Und es war damals halt vieles anders. Wollen wir nicht unbedingt sagen, dass es einfacher war, aber anders. Ne? Er war ja kein Fleischer. Er hat einfach angefangen und hat Würstchen gemacht. Das wäre heute schon alleine gar nicht möglich. Ne? Und dann sage ich mal, heute würde schon Tage später das Hygieneamt, ne, und das Veterinäramt auf der Matte stehen und würde sich das alles angucken. Ne?
Ja.
Ich habe selber mal in der Branche gearbeitet.
Ja.
Das ist heute alles weitaus komplizierter.
Ja.
Ja, aber er hat damit, wie wohl kein anderer, Halberstadt zu Weltruhm verholfen.
Und leben da noch Nachkommen von der Familie Heine, weiß man das?
Das weiß ich nicht.
Weiß man nicht. Ne, ist ja manchmal irgendwas.
Also ich gehe mal davon aus, dass eher nicht, weil sonst hätten sie wahrscheinlich waren auch keine Rückübertragungsansprüche möglich, sonst hätten sie es ja nicht an andere Leute verkauft. Ja, so weit zu Friedrich Heine und den Halberstädter Würstchen.
Ja, und ehe wir wieder mehr über die Natur erfahren, frühlingshafte Zwischentöne. Ja, und nach genossener Bockwurst kommen wir jetzt zum Wald oder besser gesagt zum Wald und den Waldameisen.
Ja, aus gegebenen Anlass. Es ist ja heute schon wieder erheblich wärmer. Die Sonne scheint und so wird es nicht lange dauern. Und die Waldameisen in ihren Bauten sind wieder aktiv. Wer schon mal einen Ameisenbau im Winter betrachtet hat, da sieht man keine Ameisen. Da sind die tief in ihrem Bau verschwunden. Aber so wie die ersten Sonnenstrahlen den Bau treffen und es warm wird, dann geht das Getümmel wieder los. Die Waldameisen haben eine Monarchie und eine soziale Gemeinschaft, kennen keine Arbeitslosigkeit. Sie bauen Gebäude und Straßen, sie führen Kriege und halten Sklaven. Sie werden als Gesundheitspolizei des Waldes angesehen und sie leben in Polygynie und in Großfamilien und Staatenverbänden. Ein Volk kann durchaus eine Kopfstärke von mehr als einer Million haben. Die Waldameisen, von denen ich hier berichte, ist gegenüber den Menschen im Harz in absoluter Überzahl. Am häufigsten treffen wir bei uns im Harz die Gattung der roten Waldameise an. Diese Ameisen, die waren schon mal, man streitet darüber, warum, in 70er bis 90er Jahren hat man gesagt, sie waren stark dezimiert, vom Aussterben bedroht. Heutzutage hat sich das alles mehr als stabilisiert. Teilweise gibt es zu viele Bauten schon, finde ich zumindest. Ne? Dennoch, wie gesagt, sind sie vom Bundesartenschutz weiterhin geschützt. Die Waldameisen sind mit einer Körperlänge von 5 bis 10 Millimeter, die Arbeiterin, nicht gerade unscheinbar. Gegenüber, sage ich mal, beispielsweise insbesondere Haus- und Gartenameisen, ja, die ja nun erheblich kleiner sind. Sie bauen sich ihre Nester in alten, abgestorbenen Bäumen und tragen sich dann da zusätzlich in großen Haufen auf, der vorrangig, sage ich mal, aus Nadeln und aus anderem Naturmaterialien wie Zweigen, Moos und Gras besteht. Nun sind die Waldameisen kein typischer Vertreter unseres Harzwaldes, weil der ist ja natürlicherweise Laubmischwald, Eichen, Buchen und andere. Die Ameisen brauchen allerdings Nadelbäume. Und da, sag ich mal, haben sie auch häufig oder ausschließlich ihre Bauten, weil sie ganz einfach zum Bau ihrer Bauten, die Nadeln brauchen. Mit Blättern wäre das nicht möglich. Ne? Sie sind also eigentlich neobiotische Tiere, sogenannte Neozone. Das heißt, sie sind eingewandert, gehören hier ursprünglich nicht her.
Ja, und aus welcher Richtung kommen sie?
Na, da, wo die Nadelbäume zu Hause sind. Das sind also mehr die nordischen Sphären.
Ja.
Russland, die ganze Taiga und so weiter, Skandinavien bei uns hier, ne, wo die Nadelbäume zu Hause sind. Also diese Insekten, die bilden also Völker, die eine Königin haben, Männchen und Arbeiterin. Die Männchen, die leben nicht lange, die sind ausschließlich dazu da, die Königin zu befruchten und dann sterben sie. Und die Arbeiterin, die haben dann... Wer die Aufgaben verteilt, weiß ich nicht, aber da gibt's die unterschiedlichsten Aufgaben, die dort verteilt werden, den Bau herzurichten und zu erhalten, ne, die Brut, also die Jungen zu versorgen, dann Nahrung heranzuschaffen und alles, ne, unterschiedliche, also Aufgaben werden dort verteilt. Die Königin, die wären bis zu 20 Jahre alt und nachdem sie dann den Bau verlassen haben das erste Mal und geflogen sind und befruchtet worden sind von den Männchen, die Befruchtung, die reicht also denn ihr Leben lang, dann streifen sie ihre Flügel ab und kehren in ihren Bau oder in ihr Nest zurück. Und wenn das jetzt warm wird in den nächsten Tagen so und so weiter, wie ich vorhin schon gesagt habe, dann können wir schon beobachten, wie die Ameisen in Massen aus ihrem Bau rauskommen. Sie wärmen sich denn zunächst erstmal oder lassen sich in der Sonne selbst aufwärmen, gehen in den Bau zurück, um den Bau aufzuwärmen, um dann dort die nötigen Aktivitäten innerhalb des Baus beginnen zu lassen. Sprich, die Königin zu veranlassen, Eier zu legen und dann den Nachwuchs aufzuzüchten. Leben tun die Ameisen vorrangig von Früchten, von Insekten und Spinnen und alles,
was
an...
Alles, was so keucht und fleucht ringsrum.
Auch Aas. Ja? Also sie stürzen auch über große, sag ich mal, gestorbene Tiere im Wald, da gehen die Ameisen auch ran, ob das ein Reh ist oder ein Wildschwein. Wenn das da in der Nähe von einem Ameisenbau liegt, dann wird das abgenagt. Das hat natürlich auch Nachteile. Wir bezeichnen die Ameisen, wie ich vorhin schon gesagt habe, immer als Polizei des Waldes. Diese Polizei, die tötet aber alles ab, was in unmittelbaren Radius von 50 bis 100 Metern, je nachdem wie groß der Bau und das Volk ist, um ihren Bau dort lebt, fleucht und kreucht.
Das ist ein ganz schön großer Radius.
Aber wie gesagt, es wird alles vertilgt, was zu überwältigen ist. Ja, und das ist natürlich die negative Seite dabei. Ne? Und wir kommen da ja noch drauf beim Waldboden dann. Der Wald braucht ja diese ganzen vielen kleinen Lebewesen, diese Insekten ja. und dergleichen. Ja. Ne? Und alles, was dort im Umkreis lebt, wie gesagt, das wird vertilgt. Das Einzige, wo sie nicht rangehen, das sind die Blattläuse. Die züchten sie sich regelrecht und halten sie als Sklaven, sag ich mal jetzt so, ne? Weil sie dort gerne den Honigtau, das sind die Ausscheidungen von den Blattläusen, dort dann zusammentragen und dieses Sekret, was sehr hochwertige, ein sehr hochwertiges Zuckersekret ist, das hat zur Folge, dass sich die Ameisen sehr um das Wohlergehen ihrer Blattlauskolonien sorgen. Sie vertreiben halt auch andere, wie beispielsweise Marienkäfer, die ja gerne Blattläuse fressen. Blattläuse, die werden regelrecht gemolken, um den Nektar dann, wie gesagt, zu bekommen und abzutransportieren. Da bleiben dennoch immer ein Haufen Reste über und diese Reste davon, die werden wieder von den Bienen aufgenommen. Und davon entsteht der sogenannte Waldhonig.
Kommt also nichts um?
Es kommt nichts um. Ja, es heißt, das kann man natürlich so, das ist so eine Statistik. Es hängt davon ab, wie groß ein Ameisenvolk ist. Aber Fachleute berichten darüber, dass ein durchschnittliches Ameisenvolk im Jahr ca. 200 Kilogramm Honigtau, also das Sekret der Blattläuse, verzehrt und in Bau trägt. Das ist schon eine ganze Menge. Ja. Und etwa 10 Millionen Insekten vertilgt pro Jahr. Das ist auch eine ganz schöne Zahl. Wir wissen zwar nicht wirklich, wie viel Insekten im Waldboden auf einem Quadratmeter leben, aber 10 Millionen ist schon eine dramatische Zahl. Und wie ich schon gesagt habe, da steht also alles auf dem Plan, was zu fassen und was zu überwältigen ist. Auch andere Tiere, insbesondere Vögel, mögen Ameisen. Die setzen sich gerne mal auf, sage ich, einen Ameisenbauvögel und lassen sich dort beispielsweise von den kleinen Krabblern dort behandeln, sage ich mal. Das heißt, sie lassen sich von Ungeziefer befreien. Ja, das gibt's, das kennen wir ja, haben wir schon oft im Fernsehen gesehen. Das gibt's bei Fischen, wo es für Wale und Hai und so weiter Putzerfische gibt. Das gibt's bei Elefanten und bei Nashörnern und, denen ständig irgendwelche Vögel auf dem Rücken sitzen, ne, und Ungeziefer wegpicken. Und so nutzen eine Vielzahl von Vögeln die Ameisenbauten auch und ne, die Ameisen, die holen dann die sie piesacken Insekten aus dem Federkleid. Also im Grunde genommen haben die Ameisen schon eine recht große Bedeutung für den Wald. Ja. Aber man sollte nicht immer nur die negativen Seiten, die positiven Seiten herausstellen. Wie gesagt, es gibt auch die negativen Seiten. Und wenn sich die Ameisenbauten zu sehr vermehren, wie es in manchen Regionen ist, wo alle paar Meter einer ist, ne, da lebt natürlich an Insekten nicht mehr viel. Dennoch, sie stehen nun mal unter Naturschutz und wir haben uns daran zu halten. Ja, soweit zu den Ameisenvölkern.
Ja, Überschrift, unser Waldboden.
Haben wir ja eben schon anklingen lassen, was es so alles gibt im Waldboden. Insekten ohne Ende und alles mögliche andere dort, was dort kriecht und fleucht.
Kreucht, wie man das immer so sagt.
Wenn wir also unseren Waldboden betrachten, ursprünglich wäre das ja jetzt ein Wald aus Eichen und Buchen, wenn der Mensch nicht einige, also nicht aus Eichen und Buchen, sondern aus ein Laubmischwald, ne? Wenn der Mensch nicht eingegriffen hätte und so viel abgeholzt hätte, insbesondere in der frühen Neuzeit für den Bergbau und dergleichen, dann hätten wir ja auch diese Nadelholzwälder im Harz nicht, sondern diese natürlich in Laubmischwälder. So, das ist aber nun mal anders gekommen. Man hat damals enorm viel Holz gebraucht und hat sich dann Gedanken gemacht, wie man schnell zu neuem Holz kommen konnte. Und da ja Eichen, Buchen und dergleichen eine sehr lange Zeit brauchen, bis sie groß wären, ist man dann, wie gesagt, auf Nadelhölzer gekommen, die ja im Verhältnis sehr schnell wachsen dagegen. Ob nun im Herbst Laubbäume oder Nadelbäume, alle verlieren Blätter, die Laubbäume ja vollständig, die werfen ja ihre Blätter vollständig ab. Nadelbäume nur, die wechseln ja ihre Nadeln, die sie auch im weitesten Sinne Blätter sind, auch regelmäßig, ne? Ja. Wir merken das nicht, die werfen sie nur nicht vollständig ab, aber nach ein paar Jahren, man sagt so 3-4 Jahre, fallen die Nadeln ab und neue wachsen nach. Wie dem auch immer sei, insbesondere das abgeworfene Laub bildet natürlich in jedem Jahr eine dicke oder eine Schicht auf dem Waldboden. Ne? Ich sag mal so, durchschnittlich kann man sagen, je nachdem wie groß die Bäume sind natürlich und wie viel Laub runterfällt, 1 bis 2 Zentimeter fallen da, was ja locker liegt. Das klingt nach nicht viel, aber wenn das einfach so liegen bleiben würde, dann wären das in 100 Jahren 1 bis 2 Meter. Und keiner könnte mehr durch den Wald gehen.
Aber
die Natur hat dann natürlich, wie gesagt, Prozesse entwickelt, dass das nicht so ist. Dort im Waldboden eine Vielzahl von Klein- und Kleinstlebewesen, Beispiel sogenannte Springschwänze, Beintastler, Doppelschwänzer, Hornmilben, Humusschnellkäfer, Asseln und Doppelfüßer, die es in den unterschiedlichsten Arten gibt. Oder sagen wir es mal so, die alle ständig Hunger haben und die sich alle gütig tun an den Blättern, an den abgestorbenen, die dort unten liegen. Und teilweise findet da eine Mehrfachverwertung statt. Die haben alle irgendwelche Vorlieben, was sie vertilgen und auch aus den Ausscheidungen, da leben wieder andere von und so setzt sich das fort, so dass man davon ausgehen kann, in 2 bis 3 Jahren ist aus dem Laub Humusimum. Mhm. Und der Humus wiederum, da sind ja dann die Bäume wieder drauf angewiesen. Ja. Ne? Und die bekommen da ja wieder ihre Nährstoffe. Ja. Das ist also alles ein Kreislauf. Zudem sind natürlich diese ganzen kleinen Blattvertilger, die dort im Boden leben, ja, auch Nahrungsquelle für andere Lebewesen, für Vögel, für kleine Kriechtiere und Echsen. Alles, was da so noch mitlebt. Es ist also ein geschlossener Kreislauf im Grunde genommen. Und wenn natürlich, wie ich vorhin geschildert habe, ein Ameisenvolk im Umkreis von 50 bis 100 Metern alles, was dort an Kleinlebewesen im Boden lebt, vertilgt, dann kommt natürlich dieser Kreislauf irgendwo durcheinander. Mhm. Nun ist es so, dass Spezialisten, Forstleute und Biologen einschätzen, oder viele dieser kleinen Insekten, die waren mal beflügelt. Die haben sie aber im Laufe der Zeit beworfen und sind somit flugunfähig geworden. Man schließt daraus, dass sich dieses Ökosystem in unserem Wald hier über sehr lange Zeitraum stabil gehalten hat, so dass es diese kleinen Lebewesen, diese Insekten einfach nicht notwendig war für sie, woanders hin zu fliegen, um sich Nahrung zu suchen. Es war ganz einfach genug vorhanden und somit hat sich das erübrigt.
Sind dort geblieben, wo sie hergekommen sind.
Das klappt natürlich heutzutage nicht mehr alles ganz so, weil wir ja zusehends viele Abläufe dort eingreifen. Und ich sage immer wieder, dort, wo beispielsweise mit moderner Technik Holz gefällt wurde, da ist anschließend auch nicht mehr viel übrig im Waldboden von diesen Lebewesen.
Kann sich aber wieder erholen.
Naja, klar, das erholt sich alles wieder. Wir tun manchmal so, als wenn irgendwo was tot ist. Ne? Wir müssen uns nur irgendwelche Bauten ansehen oder sowas, die irgendwo dann im Wald überwuchert wohnen. Die Natur holt sich alles irgendwann zurück. Es ist nur halt eine Frage der Zeit.
Ja.
Und es hat teilweise nicht vorhersehbare Folgen, weil wenn eine Art stirbt, stirbt doch mal oftmals eine andere dazu, ne?
Ja.
Weil alles irgendwo miteinander verbunden ist. Und viele dieser Verknüpfungen innerhalb eines geschlossenen Ökosystems, die kennen wir ja bis heute noch gar nicht, ne? Kein Mensch kann sagen, was da alles ist. Ich kriege es jetzt auch nicht mehr zusammen. Gerade in den letzten Tagen gingen Meldungen durch die Presse, dass wieder irgendein neuer Buntkäfer entdeckt worden ist, den man für ausgestorben gehalten hat. Also da liegt so viel ein Kleinlebewesen, die wir wahrscheinlich auch noch gar nicht kennen. Ne? Also da müsste sich denn wirklich mal einer hinstellen und müsste metertief graben. Und die leben ja auch teilweise, die leben ja nicht nur auf der Oberfläche, da leben auch noch, wenn nicht unten drunter, Gestein ist, je nachdem, wie dick die Humusschicht nun ist im Wald. Das ist ja sehr unterschiedlich. An manchen Stellen ist er nur 10, 20 Zentimeter stark, an manchen mehrere Meter stark. Ne? Die leben also teilweise, diese Kleinlebewesen, bis in viele Meter Tiefen. Und wer will also einschätzen, wie viele das sind und welche Arten? Da ist man also noch ziemlich unbedarft, sage ich mal. Nur je mehr wir eingreifen, je mehr gibt es diesbezüglich Probleme.
Das ist klar.
Ja?
Und geht ja letztlich den Menschen auch so.
Ja, und das sollten wir immer wieder bedenken. Ne? Wenn wir irgendwo eingreifen, immer wieder der alte Spruch, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Ja, soweit dann zu unserem Boden.
Ja.
Und zu den kleinen Insekten, die dafür sorgen, dass wir immer durch den Wald stolzieren können.
Ja.
Denn wenn das nicht so wäre, wie ich schon gesagt habe, ne? Es ist dennoch ja ein ständiger Bodenauftrag, was man immer wieder vergisst. Ne? Wenn man ein paar tausend Jahre als Zeitspanne nimmt, da ist im Wald auch sind einige Meter an Bodenauftrag dazugekommen.
Ja.
Wenn ich Erosion und andere klimatischen und Wetterbedingungen dafür sorgen, dass das wieder weggetragen und weggespült wird oder sowas, wird diese Schicht ja ständig eigentlich stärker.
Ja, man sollte doch mal immer offenen Auges durch den Wald gehen. Und zwar vielleicht auch, wenn man den Brockengipfel schon sieht, sondern auch mal ein bisschen auf die Erde schauen und gucken, was sich da so alles tut.
Also da gibt es mit Sicherheit eine Menge
am
zu
Wegesrand
entdecken. Und ich sag mal, ich finde es immer besonders schön, wenn man auch die Kinder damit schon irgendwie konfrontiert und ihnen das zeigt, damit sie da ein gewisses Verständnis entwickeln. Und dass sie am Ende nicht denken, wir waren vorhin bei den Würstchen, ne? Die wachsen in den Dosen, die Würstchen oder irgend sowas. Es gibt ja da, ne?
Ja.
Wo kommt alles her? Ja. Wie ich vorhin gesagt habe, der eine wird vielleicht jetzt ein bisschen verwundert schauen, wenn ich sage, der hochgepriesene Waldhonig ist ein Sekret von Blattläusen. Ne?
Tja.
Aber das ist Natur.
Ja?
Honig ist nun mal grundsätzlich ein Sekret von Bienen. Ja? Und es hängt immer davon ab, was sie für Nektar in der Umgebung finden.
Ja, jetzt wird es ja hoffentlich langsam wieder ein bisschen wärmer, das Wetter angenehmer, auch für einen Waldspaziergang. Und ich denke, da haben wir, oder hast du vor allem wieder zu beigetragen,
dass ein paar Anregungen gegeben, dass man sich da, wie gesagt, mal das ein oder anderes anschaut.
Ne? Ja.
Also gerade jetzt, wenn es beginnt, warm zu werden im Frühjahr.
Ja,
es
auf
ist
jeden
ja,
Fall.
Es ist ja in allen Bereichen im Frühjahr.
Ja.
Also nichts wächst, blüht, gedeiht so wie im Frühjahr. Und nachher, wenn es trockener und wärmer wird, werden ja diese ganzen Prozesse irgendwo schon wieder abgeschwächt.
Ja.
Und da gibt es eigentlich das meiste zu sehen und zu beobachten, was man zu späteren Zeiten dann kaum noch sieht. Und immer Kinder mitnehmen und ihnen das zeigen.
Ja.
Das ist, denke ich mal, die beste Methode für die Zukunft, dass Sie auch, wenn Sie mal selber im Berufsleben stehen oder irgendwo Entscheidungsträger sind, gewisse Dinge einschätzen können. Ich habe nämlich manchmal das Gefühl bei manchen, ne, die reden zwar viel, aber wirklich Ahnung von gewissen Dingen haben sie nicht. Weil es ist halt sehr komplex, ne, das Ganze. Und es wird verdammt viel getan, was eigentlich für die Natur nicht gut ist. Was man lieber einfach nur lassen sollte.
Ja, und damit geht unser Herzliches für den Monat März dem Ende entgegen. Wir wünschen schöne, angenehme, wärmer werdende Tage und
Frühlingstage. Und ja auch schon das Osterfest fällt ja auch schon bis noch mit rein.
Genau.
Ja.
Also bis zum nächsten Mal. Sagen Tschüss.
Bernd Sternal
und Konstanze Holthoff.
Tschüss.